Deutschlandfunk. Tag für Tag.
In Deutschland entscheidet jede Gemeinde selbst, für wen Sonntag für Sonntag in den Bank- und Stuhlreihen gesammelt wird. Sie folgt dabei in der Regel den Spendenempfehlungen ihrer jeweiligen Landeskirchen und Bistümer. Bestimmte Kollekten kommen der eigenen Gemeinde zugute, andere den überregionalen Werken, von Miserior bis Brot für die Welt. Momentan können aber wegen der Corona-Pandemie keine Kollekten in Kirchen und Gemeindehäusern getätigt werden. Das bedeutet einen Verlust etwa für die Hospiz- und Trauerarbeit, für die Gefängnisseelsorge, für die Arbeit mit Kindern und Frauen bis hin zur christlichen Männerarbeit. Die großen kirchlichen Hilfswerke müssen nun mit weniger Einnahmen rechnen. Hören Sie dazu einen Beitrag von Thomas Klatt.
Die katholischen Hilfswerke haben das Kirchenjahr für Spenden untereinander aufgeteilt. So sammelt Adveniat etwa in der Weihnachtszeit, die Sternsinger Anfang Januar und Miserior in der Passions- und Fastenzeit vor Ostern. Nur jetzt gibt es keine Gottesdienste und deshalb auch keine Kollekten.
Miserior sammelt eben klassischerweise in der Fastenzeit vor Ostern Spenden in besonderer Höhe ein. Und da jetzt im Moment die Kirchen geschlossen sind, fällt natürlich für uns auch ein Teil dieser Kollekte weg. Und die fällt zu 100% für die Partner weg.
Ilona Auer-Frege leitet das Miserior-Büro in Berlin. Auch die vielen Spendenaktionen, die von der persönlichen Begegnung lebten, fallen nun aus.
Dann gibt es nicht eine zentrale Aktion, sondern bei uns wird eigentlich in allen Gemeinden dazu aufgerufen, dass die Gemeinden selber Fastenaktionen betreiben. Das geht zum Beispiel in Schulen mit Materialien. Es gibt sogar Kindergartenaktionen. Normalerweise wird Brot gebacken und das dann verkauft. Wir laden auch Gäste aus dem Süden klassischerweise ein, die dann in verschiedenen Gemeinden selber vorbeikommen und erzählen, wie läuft es im Sudan, wie läuft es in Libanon, wie läuft es in Flüchtlingslagern. Was passiert mit den Spendengeldern von Miserior?
Nun gilt es, Ersatzaktionen zu finden. Ein Gemeindeglied habe etwa sein Rudergerät aus dem Schrank geholt und rudert nun daheim für die gute Sache. Andere bringen symbolisch Brot und Rosen an die Haustür, kontaktlos gegen Spende per Banküberweisung.
Uns trifft es in Deutschland hart, aber die Menschen im Süden trifft das ungemein härter. Also wenn wir daran denken, wie die Lebensbedingungen in Brasilien, in Favelas sind, in den Slums von Indien, in Afrika, da wird es überhaupt keinen Schutz vor Corona geben. Deswegen machen wir jetzt auch schon ganz viel mit unseren Partnern im Moment im Bereich Prävention und Vorsorge, um zumindest das Mindeste jetzt schon mal zu vermitteln. Und das klappt ganz gut.
Ähnliches berichtet Anne Dreier, die sich bei der evangelischen Hilfsorganisation Brot für die Welt um Fundraising und Kommunikation kümmert. Der sonntägliche Kollektenausfall mache erfinderisch.
Wir nehmen schon wahr, dass sozusagen sich die Kirchengemeinden sehr wohl bemühen, auch die Spenden, die jetzt durch die Kollekten vielleicht verloren gehen, auszugleichen, eben durch andere Aktivitäten, dass die Gemeindemitglieder eben über das Spendenkonto oder die Webseite der Gemeinde spenden können.
Allerdings gibt sie auch ein wenig Entwarnung. Die kirchlichen Hilfswerke lebten in der Regel nicht von der Hand in den Mund, sondern planten langfristig.
Unsere Projekte, die wir weltweit mit unseren Partnerorganisationen haben, haben oft eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren. Das heißt, die sind jetzt durchweg finanziert. Diese Sicherheit müssen wir unseren Partnerorganisationen weltweit geben, denn sie brauchen ja auch eine Planbarkeit, wenn sie eben einen Brunnen bauen oder eine Gesundheitsstation ausrüsten oder Aufklärungskurse anbieten.
Damit Projekte sich später im Idealfall selbst tragen können. Auch dafür dienen die sonntäglichen Kollekten. Aber sie machen bei weitem nicht den Löwenanteil am Spendenvolumen aus. Die Deutschen spenden pro Jahr mehr als 5 Milliarden Euro an kirchliche wie nichtkirchliche Organisationen. Und dafür würden fast alle gerade am Ende des Jahres werben.
Das wichtigste Fundraising-Instrument in Deutschland ist natürlich immer noch der Spendenbrief, natürlich zur Weihnachtszeit. Ich glaube, der ideale Spender ist der, der mit einer Organisation einen langen Weg zurücklegt, der die Projekte verfolgt, der die Fortschritte verfolgt, der viele Jahre mit dem Herzen dabei ist.
Weiß der evangelische Theologe Thomas Kreuzer, Direktor der Fundraising-Akademie in Frankfurt am Main. 2/3 aller Spenden kommen danach in der gabenreichen Weihnachtszeit herein. Auch Erbschaften und Vermächtnisse werden immer wichtiger. Daneben habe das Großspenden-Fundraising bei Unternehmen im 5- bis 6-stelligen Bereich in den letzten Jahren zugenommen. Kollekten seien dagegen weniger interessant, weil man Geldscheine in Klingelbeutel nicht von der Steuer absetzen kann.
Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die kirchliche Kollekte. Dazu hörten Sie einen Beitrag von Thomas Klatt.